schön, dass du wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, du verbringst eine bombastische Zeit mit deinen Liebsten. Und ich möchte dir auch gerne ein kleines Geschenk machen, und zwar die heutige Folge. Sie ist nämlich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für mich und ich hoffe auch für dich. Sie wird als Doppelfolge erscheinen. Der erste Teil heute und der nächste in 2 Tagen am 26. Dezember zum zweiten Weihnachtstag. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern diese beiden Podcast-Folgen für sich sprechen lassen. Nur so viel vorab. Ich habe 2 wirklich wahnsinnig inspirierende Gäste und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Verbundenheit, Freude, Inspiration und Liebe beim Hören. Ich habe heute 2 ganz, ganz besondere Interviewgäste und ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier sind. Edith und Erik Stehfest.
Hallo.
Hallo.
Hallo, wie schön, dass ihr hier seid. Ich erzähle mal ein bisschen was zu euch für die Leute, die euch nicht kennen sollten.
Gerne.
Edith, du bist Sängerin.
Genau.
Und Erik, du bist Schauspieler, Autor. Du warst jetzt gerade im Sat.1-Krimi, du bist bei GZSZ, du machst aber ganz, ganz viel Theater. Man kennt dich auch von den Theaterbühnen Deutschlands. Du hast ein Spiegel-Bestseller-Buch veröffentlicht, machst auch Musik. Also Respekt erstmal an euch beide. Und ihr seid auch noch Eltern. Ihr habt einen 4-jährigen Sohn.
Nee, 2,5-jährigen.
Das schneide ich raus.
Wir haben einen 10-jährigen Sohn.
So entstehen Gerüchte. Und wenn man euch so anschaut als Familie und auch in eurem beruflichen Leben, kann man sagen, wow, die führen ein selbstverwirkliches Leben. Und in diesem Podcast geht es ja ganz viel um Selbstverwirklichung, um Mut, der eigenen Stimme zu folgen. Und so, warum erzähle ich das jetzt hier alles? Ich habe euch eingeladen, weil eure Geschichte mich wahnsinnig inspiriert hat, wirklich wahnsinnig inspiriert hat, weil ihr zeigt mit eurem Lebensweg und ihr lebt es auch vor, dass man unter allen Umständen seiner inneren Stimme folgen kann und seinen ganz individuellen Lebensweg gehen kann, seinem Warum folgen kann und in die Selbstverwirklichung gehen kann. Ihr beide habt ja eine sehr außergewöhnliche Historie. Ihr wart lange, ich glaube du 4 Jahre, Edith, und Erik 10 Jahre Crystal Meth Konsumenten oder Crystal Meth abhängig. Ja, mögt ihr ein bisschen was dazu erzählen, was Crystal Meth überhaupt ist, falls das jemand hier nicht kennen sollte?
Ja, das ist zuallererst eine synthetische Droge. Die hat ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg, damals besser bekannt als... In Deutschland als Pervitin. Das haben hat die deutsche Wehrmacht bekommen, das haben die Bomberflieger bekommen. Die Hausfrau in der Praline hat es bekommen für mehr Kraft und Energie.
Zum Putzen.
Genau.
Das mehr Freude macht, in der Küche zu stehen.
Ja, das wurde dann bis ins heutige Zeitalter getragen, wurde irgendwann verboten, wurde auch nur noch auf den Schwarzmarkt verbannt. Problem war, fast ganz Deutschland war abhängig von Crystal Meth oder Pervitin. Und die Sucht hat also niemals aufgehört. Die Küchen haben sich irgendwann verlagert, also es wurde nicht mehr von den BASF-Werken in Deutschland hergestellt, sondern es ging ganz viel nach Tschechien, wo wirklich riesengroße Küchen sind. Du hast natürlich auch in Deutschland Küchen, wo diese Substanz hergestellt wird. Das sieht aus wie Kristalle, eigentlich wie so Bergkristalle, ganz salopp gesagt. Und wird jetzt konsumiert in jeder Schicht. Also hat sich nichts verändert. Das Suchtbild läuft von der Hausfrau, dem Sohn bis hin zum Richter und Polizei-Mitarbeiter. Genau. Und es ist eine unglaublich aufputschende Droge. Es ist eine Droge, die vermeintlich erst einmal alle Stärken hervorbringt von einem. Sie macht schnell, sie macht leistungsstark, sie macht unglaublich abhängig. und schafft erst einmal den perfekten Menschen, der alles schafft, ohne zu schlafen.
Ja. Die Selbstverwirklichung ohne Selbst.
Genau.
Mhm. Ohne das Selbst, das ist einfach nur eine Illusion im Kopf. Also es passt eigentlich irgendwie auch zu dem Thema, was du anfangs angeschnitten hast. Ohne diesen Kraftaufwand, ohne diesen wirklichen Energieaufwand, ohne die Krise, schafft man es im Kopf schon, die Selbstverwirklichung erreicht zu haben. Ein ganz einschneidendes Bild für mich war damals meine toten Tiere in meiner Küche, alles voller Müll, es stank nach verschimmeltem Essen und ich, abgemagert mit 50 Kilo, stehe an meinem Dachgeschossfenster mit einer Oscar-Statue in der Hand. Ich habe gerade meine Pantomime-Prüfung vorbereitet und fand mich extrem gut und habe mir dann diesen Preis verliehen. Also ich war mitten in meiner Selbstverwirklichung, in meinem Preis, aber wenn ich geguckt hätte, wie es hinter mir aussieht, ich habe mich eigentlich rumgedreht, ich habe draußen die Vögel gesehen, es war ein wunderschöner Sommertag, aber das, was sozusagen der Rücken trägt, und zwar sichtbar, ich habe es geschafft, in diesen 9 Tagen damals, in denen ich wach geblieben bin, diesen vollen Rucksack auf dem Rücken sichtbar zu machen, dann merkt man schnell, dass diese Selbstverwirklichung ohne das Selbst stattfindet.
Darüber handelt ja dann auch dein Buch 9 Tage wach, was ja jetzt auch gerade in Dresden aufgeführt wird.
Im Theater.
Ja. Also wie ist das, dein eigenes Leben oder euer Leben?
Genau, das ist das Schöne zu sehen. Es ist ein euer Leben. Also es ist natürlich irgendwie Eriks Geschichte, aber die wird total universell. Ich saß nah bei Eriks Mama und ich habe meine Geschichte gesehen, ich habe die Geschichte der Mütter gesehen, ich habe die Geschichte der Partner gesehen. Und ich glaube, deswegen ist es so berührend, sich dieses Stück anzuschauen, weil man in allen Perspektiven zuschauen darf. Ich durfte also sehen, wie ging es meiner Mutter, während sie mich nicht da hatte, wie ging es Eriks Mutter. Und auch nochmal von außen draufschauen zu können, was man selber dafür Wege gegangen ist.
Ja, und vor allem, ich glaube, wir haben momentan eine sehr große Aufgabe, die Künstler dieses Landes, nämlich den Menschen eine ganz tiefe Berührung zu schenken. Weil die meisten Menschen fühlen nur bis in den Kehlkopf und tiefer gehen die Gefühle nicht, auch wenn sie denken, dass es das tut, das tut es nicht. Und wir müssen es schaffen, diese Brutalität, diese Aggression auch, die im Hals liegt, ja, wir sind das Volk, das ist ja alles im Hals, das ist ja keine Kraftstimme, runterzubringen, runterzusacken, damit das wirklich ins Zentrum geht. Und dieses Stück lässt einen wirklich extrem fühlen. Also jeder Zuschauer, egal wer hingeht, da muss mit Drogen nichts zu tun haben. Du guckst es und es ist schmerzhaft und belobigt danach aber auch.
Ja.
Das ist was Tolles.
Da sprichst du auch schon meine nächste Frage an. Ja, Sucht hat ja immer was mit Suche zu tun, was du gerade auch gesagt hast. Hey, mal wieder tief fühlen. Und ich glaube, wir alle haben dieses Bedürfnis, tief zu fühlen. Es gibt ja so viele Süchte in Deutschland. Es sterben, glaube ich, 20.000 Menschen an Alkoholismus im Jahr in Deutschland. Mhm. Es gibt Arbeitssucht, Internetsucht, Konsumsucht, Herrschsucht. Also jeder von uns kann betroffen sein.
Ist betroffen.
Oder ist betroffen in unserer Gesellschaft, weil wir auf der Suche sind und nicht zu fühlen, also uns nicht erlauben, tief zu fühlen, geht immer einher mit nicht in die Selbstverwirklichung, nicht in die Tiefe zu gehen. Und Sucht ist im Endeffekt die Suche nach dem eigenen Lebensweg oder die gescheiterte Suche nach dem eigenen Lebensweg. Würdet ihr auch sagen, dass im Endeffekt, also ohne jetzt hier Drogen verherrlichen zu wollen, darum geht es ja überhaupt nicht, Klar. Nicht die Suchtmittel das Problem sind, sondern wirklich diese unerfüllte Tiefe, diese unerfüllte Suche. Ich kenne das zum Beispiel auch aus der ganzen spirituellen Szene oder ganz viele Leute, die auch Yoga machen, in meiner Yogalehrerausbildung damals, haben auch eine Suchtvergangenheit, ja, weil sie sich schon früh auf die Suche gemacht haben, welche Sucht auch immer das war, so auf die Suche nach ihrem Lebensweg, auf die Suche nach der inneren Stimme, aber sind halt sind nicht so in die Tiefe gekommen oder hatten nicht die Impulse von außen, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, was so die Aufgabe der Künstler ist, Menschen fühlen zu lassen, und sind dann halt auf diesen falschen Weg gekommen. Könnt ihr das so für euch auch unterschreiben? Und eine ganz praktische Frage, ihr habt ja dann einen Entzug gemacht, als der körperliche Entzug vollbracht wäre, wärt ihr weiterhin clean gewesen, wenn ihr nicht euer Warum leben könntet, wenn ihr euch nicht in die Schauspielerei, also wenn das nicht euer Herz, euer Weg gewesen wäre oder nicht die Musik?
Also ich finde es erstmal sehr schön, mit dir zu reden heute. Also du hast ja eine besondere Energie, die du mitbringst. Man hat ja oft Interviewsituationen, wo man diese Fragen gestellt bekommt, wo man darauf reagieren darf. Ich zum Beispiel bin im Vorfeld hier rumgerannt wie so ein Irrer in der Wohnung, habe eigentlich gar nichts gemacht, sondern ich wusste genau, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe euch beide schon in diesem Raum gefühlt und habe dann natürlich meine eigenen Vorstellungen von meinen Antworten, aber das kann man auch wieder verwerfen. So, jetzt gerade kann ich ganz spontan sagen, kam mir ein Bild bei dem, was du gesagt hast. Und zwar habe ich gesehen, Einkaufszentrum oder wir vor dem Spiegel. Es gibt ja Basics, die nennt man so, ne? Kleidungsstücke, die heißen Basics. Es ist ein einfaches T-Shirt oder ein Unterhemd oder es ist eine einfache schlichte Hose. Und dann suchen wir uns aber trotzdem immer weiter irgendwelche krassen Designerklamotten aus. So, ich aber trage einfach wirklich sehr gerne mein Basic-T-Shirt. Und ich glaube, so ist es auch bei der Suche. Wir suchen nach tieferen Reflexionen, nach Definitionen, beherrschen aber die Basics nicht. Mhm. Wir beherrschen die Basics nicht. Und die Basics sind ganz einfach. Liebe, Vertrauen, das sind die Werte, das ist Familie. Das sind die Basics und unter diesen müssen wir loslaufen, können auch erst loslaufen. Wenn wir aber loslaufen, ohne die Basics zu kennen oder zu fühlen, verirren wir uns und wackeln und so empfinde ich jedenfalls, so war es bei mir. Deswegen musste ich mich erstmal in die Blase des Entzugs begeben, in diesen geschützten Raum. Es ist ja was Positives, ne? Man hat ja oft die Vorstellung von so einem ganz negativen, kalten Raum. Es ist ein wunderbarer, geschützter Raum, um die Basics wieder zu fühlen. Und dem zu vertrauen.
Ja, schön, dass du das sagst mit der Familie. Mein letztendlicher Entzug fand bei meiner Familie statt. Erik hat mich damals total drüber aus meiner alten Wohnung rausgeholt und in mein altes Kinderzimmer im Haus meiner Großeltern gebracht, wo ich dann alleine im geschützten Rahmen meiner Oma, meiner Mutter, meiner Tante meinen Entzug gemacht habe. Und war total gezwungen, die Basics zu fühlen. Ja. Und bei mir war es ja so, einer der krassesten Punkte war, dass ich meine Stimme tatsächlich verloren habe. Ich bin jetzt Sängerin, ich bin jetzt Sprecherin und das ist mein Mittel, das ist mein Instrument. Und ich hatte damals, war 5 Tage wach und habe nicht mehr sprechen gekonnt. Also gar kein Wort. Und da fing, genau.
So hat sie wirklich gesprochen.
Es war weg. Ich hatte eine chronische Kehlkopfentzündung, Mantelentzündung. Es war alles hinüber. Und dadurch waren, und das sind ja auch, ist ja ein Teil meiner Basics, als die weg waren, fing etwas in mir an zu arbeiten. Ich lernte Erik kennen. Erik hatte damals schon seine Produktionsfirma, die Station B31. Ich habe gesehen, krass, da sind lauter Ex-Konsumenten, die machen jetzt geilen Scheiß. Das sage ich jetzt hier mal so, ja. Die machen geilen Scheiß, die machen auch Filme über Drogen. Ich war damals in der Premiere für einen Film, wo es um Crystal Meth ging und ich war die Einzige im Kinosaal, die vor der Premiere noch eine Bahn Crystal Meth im Kino gezogen hatte. So.
Das wusste ich nicht.
Jetzt weißt du es. Genau. Und das waren so Punkte, wo meine Basics waren weg. Ich bin in diese eigentlich schönen Situationen, heilenden Situationen gegangen, war aber noch absolut nicht an einem heilenden Punkt. Und habe dann aber erkannt, krass, wenn ich dieser Musik und auch meiner Familie und dem allen folgen will, muss ich damit aufhören. Ja, und das kam dann aus mir selbst. Natürlich ein gezwungener Ort, irgendwie das Zuhause der Familie. Aber die Erinnerung, genau, an das, was total gefehlt hat. Und es war gut, dass ich meine Stimme verloren habe. Es war sehr, sehr gut, weil sonst hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal aufhöre.
Ja. Und jetzt ist sie ja zum Glück wieder da, deine Stimme. Und da kommt auch bald ganz, ganz viel. Leute, Augen und Ohren offen halten. Edith Stehfest is on her way.
Ja.
wenn ich das richtig verstehe, sagt ihr, okay, diese Kunst oder das Warum ist wichtig, aber genauso wichtig oder viel wichtiger, und du hast es so schön gesagt, sind diese Basics. Weil viele Menschen denken, ja, dann hat man Erfolg als Schauspieler und dann steht man auf den großen Theaterbühnen, aber das würde nichts ändern in dem, wie man sich fühlt, wenn man sich innerlich nicht sicher fühlt, wenn man nicht die Basics beherrscht, Liebe, ein offenes Herz, Familie, weil dann rennt man wieder irgendeinem Bild, einem Konstrukt im Außen hinterher und glaubt immer, boah, das Glück wartet jetzt aber wieder der nächsten Ecke und jetzt brauche ich wieder einen Kick. Ob der Kick dann eine Droge ist oder ob das ist, dass einem tausend Menschen zujubeln, tausende von Menschen, ist vielleicht egal, es ist dann wieder nur ein Substitut im Endeffekt für die Droge oder für die Sucht. Und die Basics, die du meintest oder die ihr meintet, sind einfach in die einem selber, dass diese Zufriedenheit, das Glück zu finden und was letztendlich die Liebe ist.
Also ich glaube auch, dass Selbstverwirklichung nichts ist, was man einmal beginnt und dann ist es da.
Wundervoll, ja.
Selbstverwirklichung passiert jeden Tag neu. Du musst jeden Tag aufstehen, es dir neu hochladen, dir vor Augen halten. Was will ich? Warum existiere ich? Mit wem bin ich? Mit wem will ich sein? Und warum laufe ich los? Und dann gehe ich ins Bad, mache meine Rituale. Ich brauche die Rituale. Ich hänge mich an meine Klimmzugstange, mache meine ersten Übungen, damit mein Körper aufwacht. Dann bin ich auch nicht so schlecht gelaunt oder so, kann wieder Leute an mich ranzen und so weiter. Also, und dann irgendwann merke ich wieder, okay, das ist es. Das ist es, warum ich leben muss und warum ich aufgestanden bin und jetzt geht der Tag los. Es gibt natürlich Beschleuniger, wie zum Beispiel ein Kind, das einfach auf einen klettert morgens, dann ist man sofort on point. Aber Selbstverwirklichung entsteht jeden Tag neu, glaube ich.
Ja, ja, ja. Gerade diese, ich finde das schön, dass du es sagst, also diese morgendlichen Rituale, auch dieser gesunde Stress. Also ich kannte in meinem Leben davor, ich habe lange klassische Musik gemacht, das war natürlich Stress, dann musste man andauernd proben, dann irgendwie Schule, die ich halbherzig nebenbei gemacht habe. Aber es gab noch nie einen gesunden Stressfaktor, um morgens aufzustehen. Kind ist wunderbar. Und aber auch sofort einen Weg zu haben, bei sich anzukommen. Bei Erik ist es der Sport, bei mir ist es lustigerweise, dass ich, meine Oma war selber, ist Journalistin, hat bei einem Radiosender gearbeitet und ich höre jeden Morgen, ich beginne den Tag mit klassischer Musik und mit dem Radiosender meiner Oma, da komme ich sofort bei mir an und komme sofort, spüre sofort meine Wurzeln. Ja, bei dir ist es dein Körper. Und das ist gut. Also ich glaube, es gab früher gar keinen Grund aufzustehen und es gab keinen Stress im Leben. Du hattest dann vielleicht Stress, als du irgendwie Schauspielschule hattest, aber für mich gab es gar keinen Grund, in den Tag zu steigen oder zu beginnen. Und diesen natürlichen Stress oder diesen Antrieb hat man sich dann in einer Substanz gesucht, um sich zu fühlen, um einen Stress zu spüren. Ja.
Nochmal ganz kurz auf die Zeit zu kommen. Hast du, Erik, warst du als Schauspieler schon aktiv, als du noch Crystal Meth konsumiert hast?
Nur in der Ausbildungsphase.
Aber da bist du dann hingegangen.
Ja.
Das hast du durchgezogen.
Ja, ich habe es bis auf einmal auch geschafft, meinen Vorsätzen treu zu bleiben, nämlich nicht drauf auf die Bühne zu gehen. Das war mir immer ganz wichtig. Im Unterricht konnte ich das leider nicht vermeiden, aber das hat auch die Therapeutin gemeint, es war wirklich eine Hochleistung, trotzdem hinzugehen und das durchzuziehen, 1,5 Jahre im Hochschulstudium, unter vor allem dem Vorsatz, dass das komplette erste Jahr bedeutet, setz dich mit dir selbst auseinander. Du bist als Schauspielstudent im ersten Jahr nur mit dir selbst konfrontiert, mit nichts anderem, durch Extremsituationen, die dir deine Spielpartner herstellen, durch Dozenten, die dich kritisieren, durch das permanente Scheitern an Texten, die du nicht verstehst, und dann die ganze Zeit unter einer Substanz zu stehen, die dieses Gefühl der Selbstzweifel verzehnfacht. Das war schon ganz schön krass. Und dann lebt man ja die ganze Zeit unter einem Lügenkonstrukt. Ne? Man setzt eine Lüge für die nächste ein, man muss überall was behaupten, was man nicht ist. Das ist ein unglaublicher Kraftaufwand. Ne?
Das heißt, du musstest immer, oder vielleicht auch ihr beide in dieser Zeit, ein Bild aufrechterhalten, vielleicht auch mal taktisch vorgehen, was zeige ich jetzt von mir in diesem Moment, was zeige ich dieser Person, wer bin ich jetzt gerade? Das muss ja ein wahnsinniger Kraftakt sein, vor allen Dingen, wenn man weiß, naja, eigentlich, wenn es mir zu viel wird, flüchte ich mich jetzt in die Sucht.
Ja.
Wie habt ihr das geschafft, letztendlich, ja, dass die Sucht abnimmt und dass das, was ihr tut, ob das jetzt der Gesang ist oder das Schauspiel und das authentische Sein, da eure Energie reinzustecken. Also irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo das eine das andere ersetzt. Ich weiß nicht, kann man ersetzt sagen oder wie würdet ihr es beschreiben?
Ja, ersetzt tatsächlich, verbessert, verschönert. Also bei mir, ich beschreibe es mal so, dass es für viele verständlich bleibt. Stellt euch vor, ihr spielt die Rolle eures Lebens. Es kann zum Beispiel wie bei Heath Ledger der Joker sein. Eine unglaublich intensive Rolle, die ist perfekt. Man hat sie geprobt, man hat sie studiert und jetzt darf man endlich diese Rolle sein. Und dann kriegst du von außen gesagt, dass diese Rolle schlecht ist. Das darf doch nicht wahr sein. Was? Diese Rolle soll schlecht sein? Nein, die ist perfekt. Ich spiele sie doch super. Schaut doch mal zu. Guck doch mal hin, wie gut ich bin in dieser Rolle. Dann muss schon eine Rolle um die Ecke kommen, die besser ist als diese. Ja. Und das hat was mit Selbstakzeptanz zu tun, ne? Mit der Selbstliebe. Mhm. Zu merken, ey, ich bin die perfekte Rolle. Und alle weiteren Rollen, die können gern dazukommen, die sind auch gut. Aber ich muss erstmal zu den Basics meiner eigenen Rolle, meines Ichs, ankommen und sagen, das ist eigentlich die also größte.
Euch selber Schlüssel. Lieben, dich selber
natürlich,
lieben.
Natürlich. Ja. Ja. Und dann kann man diese Psychopathen, so würde ich es mal nennen, oder wie auch immer, diese Rollen auch wieder verkörpern.
Ja. Und was Erik und ich schon gemeinsam entdeckt haben in dieser Zeit, für mich war das Thema, eine Grenze zu finden oder meine eigene Grenze. Ich wollte die erreichen, ich wollte nicht mehr können. So. Mhm. Bei Erik hat es 9 Tage Wachsein gedauert, bei mir waren es 5 Tage. Aber wir kamen nicht an die Grenze. Ein Freund hat mir sogar zum Geburtstag mal so eine Grenze gebastelt. Aber wir kamen nicht an unsere Grenze. Unser Körper hat nicht aufgehört. Er ist immer wieder eingeschlafen, aufgestanden und mit neuer Energie in diese Zerstörung reingegangen. Und das ist aber ein positiver Faktor, den wir uns jetzt mitgenommen haben. Wenn es mal, es fing schon an, wo Aaron oder also unser Sohn, wenn der nachts viel schrie, ich musste am Tag noch was machen, hat Erik immer gesagt, Edith, du hast nie geschlafen, du warst andauernd nur wach. Du hast diese Kraft. Und ich glaube, darum geht es, aus dieser Zeit etwas Positives mitzunehmen und vor allem zu sagen, wir haben keine Grenzen, unser Körper macht mit, unser Geist auch. Genau.
Also das ist auch der Grund, glaube ich, also warum wir uns begegnet sind. Also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass wir eine sehr große Aufgabe haben, die wir anfangen zu erfüllen und durch das Erkennen dieser großen Aufgabe haben wir gerufen oder rufen permanent eigentlich und haben uns dadurch auch empfangen und getroffen. Und ich könnte keinen besseren Spiegel als Edith haben. Also sie ist so eine harte Prüfung für mich als Mensch, als Seele, dass ich mich an ihr extrem abarbeiten darf. Also durch sie erfahre ich meine Basics überhaupt. Ne? Also durch keinen anderen Menschen da draußen darf ich das so erfahren wie bei ihr und auch immer wieder entdecken. Ich glaube, wir hätten uns auch keine schwierigere Prüfung als uns beide auswählen können. Also es ist beides direkt nebeneinander. Es ist die schwierigste, aber auch die leichteste.
Ja.
Und das macht es so spannend. Das sind immer wieder diese Kontraste, die ich suchen muss, die jede, glaube ich, suchen muss. Ich glaube sogar, dass das der Mensch an sich suchen muss. Ja? Immer wieder sich konfrontieren mit dem Hellen, mit dem Dunklen, mit dem Dazwischen, vor allem mit dem Dazwischen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch wie so eine nochmal eine Revolution, die wir für uns beide erschaffen haben. In jeder klassischen Entzugstherapie in solchen Einrichtungen, ich war dort auch mal kurz, sagt dann der Therapeut oder Therapeutin, entschuldigen Sie, aber Ihren Ex-Freund oder Ihren Freund müssen Sie auf jeden Fall verlassen. Das ist ein Konsument. Sie dürfen auf gar keinen Fall mit Ex-Junkies zu tun haben. Ja, das ist so die größte Regel, das ist der größte Dämon. Geh nicht tanzen, hab nichts mit den Leuten zu tun und führ ein ganz anderes Leben. Und wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Erik hat sich in einer gesunden, klaren Phase eine Frau gesucht, also mich gesucht, die eigentlich hätte ich seine Zerstörung sein müssen. Die absolute Versuchung. Ja?
Wir hängen halt in dem Bereich der Therapie, ich will jetzt nicht sagen überall und will es auch nicht verallgemeinern, aber an vielen Stellen hängen wir immer noch fest an dem Punkt, der Mensch wird entlassen an dem Punkt, wo er anfängt, Angst vor dem Leben zu haben.
Mhm, ja.
Und das, oh mein Gott, was soll ich sagen, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann.
Mhm, ja.
Dass ich so eine Angst vor dem Leben habe, dass ich nichts mehr falsch mache. Mhm. Ne? Das geht
also
nicht.
Also gar nicht leben.
Nein,
ja.
das ist sozusagen das Bild der Therapierten. Ich sitze zu Hause, ich rolle mir meine Zigarette und gucke Fernsehen. Ich gehe nicht raus, ich bestelle über Internet mein Essen Und das war's. Ich gehe da nicht raus. Ich mache keine Scheiße mehr.
Ja.
Ich rufe einmal in der Woche bei meinem Therapeuten an, mir geht's gut, alles gut. Nein, ich muss wieder rausgehen. Ich muss das Scheitern und die Krisen vor allem wohlwollend entgegentreten und sagen, ja, was kann mir Besseres passieren als noch mehr Training, noch mehr Prüfung?
Ja,
ich finde es so wahnsinnig inspirierend, was ihr sagt. Und ich glaube das auch, dass ihr eine Aufgabe habt und die auch wirklich würdevoll schon lebt. Vielleicht auch nochmal für die Hörer. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Wir haben uns eigentlich erst vor ein paar Monaten kennengelernt und dann nochmal getroffen. Mhm. Und ich finde das so beeindruckend, wie offen ihr über eure Geschichte redet, weil ihr dadurch auch Menschen ermutigt. Es gibt ja den Sozialpsychologen Abraham Maslow, der hat diese Maslow'sche Bedürfnispyramide erfunden, die besagt, es müssen erst alle Bedürfnisse erfüllt sein, also Nahrung, Trinken, Sicherheit, soziale Kontakte, Geld und dann steht ganz oben die Selbstverwirklichung. Und ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich selber auch aus meiner Situation weiß, dass damals, als ich zum Beispiel Hartz-IV abhängig war, dass wenn ich immer geglaubt hätte, ich muss erst alles in Sicherheit wiegen und dann darf ich mich selbst verwirklichen, dann würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Und im Endeffekt war das bei euch ja auch so. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, das den Menschen zu zeigen, weil so dieses ganze Self-Help und persönliches Wachstum, diese ganze Bubble, nenne ich sie mal, ist auf eine sehr privilegierte Zielgruppe ausgerichtet. Vor allem hier in Deutschland. Es ist sehr so, okay, wenn alles gesettelt ist in deinem Leben, dann kannst du anfangen, dich mit dir zu beschäftigen. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, dann hast du die Basics nicht gelernt und dann ist egal, was du erreichst, ja, du wirst nicht glücklich werden. Du wirst weiter rennen und denken, irgendwann kommt das Glück, du lebst aber in Angst. Und dadurch, dass ihr so offen damit umgeht, ist es letztendlich so, dass es eine riesen Inspiration für Leute ist. Und ihr habt ja in der Krise angefangen, also trotzdem nie aufgehört, sagen wir mal so, eurer inneren Stimme zu folgen. Kann man
also,
das so sagen?
Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, dieser Abraham, der war gar nicht so dumm. Mhm. Ich glaube nur, dass er, während er diese Pyramide entwickelt hat, gerade Yoga gemacht hat. Ich glaube, er stand gerade im Kopfstand und hat sich sein Bild angeguckt und dachte, wow, wie geil ist das denn? Ja, das ist es. Und hat es dann leider verkehrt rum nach draußen gebracht. Also ich glaube, die Pyramide muss man einfach nur auf den Kopf stellen.
Ja.
Dann funktioniert sie.
Ja, das hast du wundervoll gesagt.
Ja, das ist, glaube ich, schon alles. Ja.
Ja.
Weil, nee, wirklich, ich meine es ernst, wir kommen in der Selbstverwirklichung auf diese Erde. Ja? Also wir werden so geboren und dürfen dann uns wieder erinnern im Laufe der Jahre ab 13, was davor war und so und was jetzt kommt. Und jetzt dürfen wir uns wieder erinnern mit 30. Aber ich erinnere mich noch ganz klar, und Edith kann das sicherlich bestätigen, ich war wirklich im Arsch. Ich habe da in so einer ekligen Einzimmerwohnung gelebt, in Marzahn oder ob es in Leipzig war oder dann in Neukölln. Ich habe immer echt wirklich in so Löchern gewohnt, wo sich Vormieter erhangen haben. Also das waren wirklich Gruselgeschichten. Und hatte oft zur Aufgabe, in diesen Wohnungen clean zu bleiben, was ich natürlich nicht geschafft habe. Aber was ich geschafft habe, ist dennoch immer wieder in Tiefphasen einfach Kerzen anzuzünden, wieder ein Ritual zu schaffen, ohne zu wissen, dass es eins ist. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und ich habe in diesen Zeilen und in jedem Wort, was ich geformt habe, habe ich plötzlich dieses Kribbeln gefühlt und diese Wärme und diese, ja, das fängt hier oben am Kopf an, am Hinterkopf und zieht sich dann die Wirbelsäule runter. Es richtet einen auf für einen Moment, der hält am Anfang nicht lange, ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Aber wenn man das trainiert, also ne, dieses ist ein Training, man muss es immer wieder machen und machen und machen, da gucke ich doch währenddessen nicht auf mein Konto, ob dort eine Pluszahl steht oder eine Minuszahl. Oder ich gucke auch nicht gerade in den Kühlschrank rein, ob ich genug Essen für morgen habe. Ja? Sondern ich bin nur mit mir. Das ist das Wichtigste. Lernen, mit sich selbst zu sein.
wie schön, dass du heute wieder zugehört hast an diesem Heiligabend. Und du kannst dich jetzt schon freuen, denn die zweite Hälfte des Gespräches mit Edith und Erik gibt es schon in 2 Tagen, am 26. Dezember. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.